This is Ben Crenshaw. You're listening to Radio Golf Show.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Radio Golfschau präsentiert Michael F. Basche in, das war's dann wohl, Ryder 25, unsere erste Post-Ryder-Show, Michael, seit dem Sonntagmorgen, den wir gesprochen haben, vor den Singles, ist natürlich wieder viel passiert. Der Sonntag war unheimlich spannend, vom Sportlichen her, da sprechen wir später noch drüber, aber die meisten Experten haben sich ja jetzt schon geäußert. Aus allen Ecken kamen die wieder gelaufen und haben ihren Senf dazugegeben. Da werden wir mal sehen, warum diese Sachen so ablaufen, wie sie ablaufen. Denn es könnte vielleicht aussehen wie Zufall, aber es sind zu viele Zufälle, dass die Europäer so auftreten und die Amerikaner so auftreten. Dass der ausschlaggebende Punkt für mich, an die Sache so ranzugehen, war dieses kurze Video, was auf Friday Golf lief, wo die 2024 den Eduardo Molinari interviewt haben und ihn gefragt haben, er sollte den Endstand schätzen. Ja, ich denke, Eduardo Molinari schätzt gar nichts. Und er hat gesagt, ja, ich weiß, wie der Ryder Cup ausgehen wird, werde das aber hier nicht sagen. Ich schicke dir einen Text und den kannst du dann ein Jahr später, September 25, vorlesen. Dann kam Minuten später das Bild, Text von Eduardo Molinari im September 24, Europa 15, USA 13. Und das war der Endstand 15-13. Lieber Michael, herzlich willkommen. Freue mich, dass du da bist. Wie fandest du diese kleine Molinari-Geschichte?
Lieber Frank, erstmal vielen Dank. Und ja, wir mussten da ja auch den Sonntag ein bisschen verdauen, deswegen sind wir mit unserer Nachlese etwas später dran. Ich fand es natürlich phänomenal. Auf der anderen Seite war ich überhaupt nicht überrascht. Genau das sind Dinge, die ich Eduardo The Brain Molinari zutraue. Das ist eine tolle Geschichte, aber sie ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, der da lautet: Es gibt keine Zufälle und schon mal gar nicht in der Ryder Cup, bei Team Europe im Ryder Cup, sondern es ist letztlich das Ergebnis oder eine lustige Spitze dieser unfassbaren Vorbereitung, die da hinter den Kulissen läuft und die über Jahre läuft und nicht nur von einem Ryder Cup zum anderen und die fängt auch nicht erst an, wenn der Ryder Cup davor zu Ende ist, sondern die läuft über Jahre kontinuierlich. Da sind Spieler auf dem Schirm, die gar nicht wissen, dass sie auf dem Schirm sind. Da wird im Hintergrund gearbeitet. Wir haben der Ryder Cup Limited, die eigens dafür da ist, nicht nur um Geld damit zu verdienen für die European Tour Group, sondern auch um diesen Prozess zu begleiten. Die Amerikaner haben das mal versucht zu kopieren mit ihrer Task Force. Das hat aber nie funktioniert. Da macht es die PGA of America. Wie das läuft, haben wir gerade erlebt in vielfältiger Hinsicht. Ich denke nur an die merkwürdigen Statements des Präsidenten. Wie auch immer, ja, das ist eine tolle Story über Molinari, dass der das wirklich tatsächlich ein Jahr vorher schon weiß, wie es ausgeht. Bestätigt für mich aber nur, mit welcher Akribie, mit welcher Intensität, mit welchem Know-how, mit welcher Kompetenz und mit welcher breiten Palette an Daten und an Erkenntnissen und an Analysen und Fakten und was auch immer da gearbeitet wird. Und ganz für mich ist es Raketenwissenschaft, was Molinari und Co. da machen mit den Analysefirmen, mit den Analyseexperten. Ja, und da kommt dann sowas bei raus. 15-13, wusste der schon vor einem Jahr. So.
Ja. Also die Vorbereitung ist natürlich eine Sache und dann kommen auch wieder Sachen ins Spiel. Ich meine, jetzt kommt langsam so raus. Ich meine, die Amis haben Bethpage Black vorher als Team und ich denke, keiner war da außer den Majors so zwischendurch mal. Ich glaube, die haben zweimal 9 Löcher gespielt und einmal die 5-Loch-Schleife drinnen, 15, 16, 17, 18. 15, 16, 4 Loch. Und die Europäer haben den Platz achtmal komplett in 10 Tagen gespielt, in denen sie da waren. Also das ist eine andere Sache. Aber ganz wichtig, und man redet ja oft über die Rolle des Captains und man redet sehr relativ wenig über die Rolle der Vice Captains. Und ich denke, die Europäer haben da etwas aufgebaut, was, wenn man zurückschaut, wie diese, jetzt auch zum Beispiel Alex Noren, wie sie diese Vice Captains zusammenstellen. Und wenn man sich überlegt, wen Keegan Bradley an seiner Seite hatte, an die er sich wenden konnte, dann fing es an mit Webb Simpson und Brant Snedeker, die außer Jim Furyk die einzigen drei Vice Captains waren, die überhaupt Ryder Cup-Erfahrung hatten. Ich meine, Furyk als Captain und Vice Captain ist eine ganz andere Hausnummer. Aber die haben in 5 Ryder Cups gespielt, haben 4-mal verloren, nur einmal gewonnen. Kevin Kisner und Gary Woodland überhaupt keine Ryder Cup-Erfahrung, weder als Spieler noch als Vice Captain und schon gar nicht als Captain. Man könnte es als ein Losing Team bezeichnen, dieses Vice Captain Team. Die Europäer hingegen mit Thomas Bjorn, dreimal als Spieler, dreimal gewonnen den Ryder Cup, einmal als Captain gewonnen, einmal als Vice Captain gewonnen, jetzt wieder als Vice Captain wieder gewonnen, war in 6 Ryder Cups 6-mal gewonnen. Olli, über 20 Punkte geholt in 31 Matches, hat 2, 4, 6, 7 in 7 Ryder Cups gespielt, am Anfang nur mit Seve, hat ja auch sehr jung angefangen. Dann hat er Sergio unter seinen Flügel genommen, hat auch ab und zu mit Constantino Rocca und Jimenez gespielt, aber hat dann natürlich auch viele, viele Punkte gesammelt, hat als Spieler auch 3 Ryder Cups gewonnen, 3 verloren, hat in The Belfry retained, also auch ein Winning Record. Und dann hat er als Captain natürlich das Miracle of Medina 2012 gewonnen. Und dann hat er noch 4 Siege als Vice Captain eingefahren, plus jetzt in Bethpage, also 5 Siege als Vice Captain. Und dann guckt man sich die anderen 3 an. Alex Noren, denkt man sich, oh, was hat der denn da überhaupt zu suchen? Alex Noren hat auch Ryder Cup gespielt, was im Fernsehen auch gar nicht erwähnt worden ist. Und zwar hat er 2018 in Paris gespielt, hat 2 Punkte geholt und hat im Anchor-Match Bryson DeChambeau geschlagen, der ja da auch wieder rumlief am Wochenende. Er hat also auch nicht, auch kein No-Name. Dann haben wir die Molinari-Brüder, Francesco und Eduardo. Francesco Molinari, 3 Ryder Cups als Spieler, Celtic Manor, Medina, Golf National, alle 3 gewonnen. Okay. Mit Tommy Fleetwood und im Single 5 Punkte in Paris geholt. Wer kann das vergessen? 2023 in Rom als Vizekapitän gewonnen. Jetzt wieder als Vizekapitän, 5-mal im Ryder Cup, 5-mal als Sieger den Platz verlassen. Ja. Dann haben wir Eduardo Molinari, den du gerade als Brain bezeichnet, was er ja auch ist. Und ich glaube, man kann sich nicht vorstellen, die Spieler wissen das und die anderen Vice Captains wissen das und Luke Donald weiß das, was der dazu beiträgt. Auch der hat Ryder Cup gespielt, 2010 in Celtic Manor, und hat auch gewonnen, den Ryder Cup. Und dann 2023 in Rom und 2025 in Bethpage als Vice Captain. Ein Team of Winners gegen ein Team of Losers. So sehe ich das. Die Rolle des Vice Cap, der Vice Captains, die laufen ja nicht nur rum und fahren dann mit dem Buggy rum. Wir können uns daran erinnern, wie Thomas Bjorn Rory McIlroy in Arm genommen hat zwischen den Löchern. Welche Wichtigkeit schreibst du den Vice Captains zu?
Ich würde noch mal kurz vorher ausholen, weil du hast am Anfang, bevor du die Statistiken gesagt hast, etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. Das wurzelt viel tiefer bei den Europäern. Dieses System der Ryder Cup Captains ist, das ist tatsächlich ein System. Das hat Struktur, da gibt's Gedanken dahinter, wen mache ich wann, warum und wie und was und so. Das ist eine Mischung, da sind erfolgreiche Captains mit drin, da sind erfolgreiche Vice-Captains mit drin. Bei den Amerikanern hast du das Gefühl, Da gibt es überhaupt kein System. Das ist wirklich bei Chance, per Zufall. Und das ist das gesamte Thema, warum hat Europa in Bethpage auswärts gewonnen, wieder einen Ryder Cup gewonnen, wenngleich das am Sonntag haarsträubend war, aber das ist eine andere Geschichte gerade. Genau weil diese Tiefe da drin ist. Das ist historisch gewachsen, das ist begründet. Das, was ich eben über Molinari und Statistik und Datenanalyse sagte, das gilt für das gesamte Ryder Cup-Konstrukt. Das ist, seit die Europäer 79 mit eingestiegen sind, wird dort diese Historie, wird dieses System gepflegt, aufgebaut und das ist einer der ganz wesentlichen Gründe, wenn man nach den Erfolgsfaktoren fragt. Und die Vice Captains passen damit rein. Und da ist auch niemand von diesen Vice Captains, der mag vorher dreimal als Captain was gewonnen haben, aber er wird sich mit dieser Rolle als Vice Captain begnügen, in Anführungszeichen, und nicht glauben, er sei der Captain. Und da sind wir dann wieder bei diesem Thema Team versus Individual. Und aus dieser ganzen Melange wird dieses Erfolgsrezept. Und wenn du als, das liegt ja auf der Hand, das muss man gar nicht ausführen, wenn du als Spieler, als Captain, als Vice Captain Ryder Cups gewonnen hast, wenn du diese Erfahrung hast, dann kannst du Spieler, die wackeln, aus welchen Gründen auch immer, aufgrund von äußeren Einflüssen wie bei Rory McIlroy oder egal, dann kannst du die stützen, dann kannst du die stark machen, dann du weißt, wovon du redest. Und die Spieler, die wissen, wovon du redest. Die nehmen dir das ab. Für die bist du glaubwürdig. Du bist doch nicht glaubwürdig, wenn, nichts gegen Gary Woodland, aber oder
Nein,
gegen
nein,
Kevin.
überhaupt nicht.
Du bist aber doch nicht glaubwürdig, wenn du als Kevin Kisner zu jemandem hingehst, dem es gerade nicht so gut geht auf dem Platz. Nehmen wir doch mal Scottie Scheffler. Und dem sagst du, pass mal auf, das wird schon irgendwie. Der guckt dich an, denkt, wovon redet der da? Der weiß ja gar nicht, wovon er redet, dieser Vogel hier, ja. Er hat das hier noch nie erlebt, was mir gerade hier widerfährt und wo mir gerade hier der Allerwerteste auf Grundeis geht oder ich gerade irgendwie Nerven, was auch immer da alles an Psychologie dahinter steckt. Und da fängt das Thema, in meiner Wahrnehmung, das Thema Vice Captains an.
Das,
Aber ganz abgesehen von den anderen Aufgaben, die sie in dieser gesamten Teamstruktur übernehmen.
ja, es geht ja auch darum, ob die Spieler diese Vice Captains respektieren, wie du gerade
Genau,
gesagt hast.
genau.
Aber mit den, und ich glaube, es hängt damit zusammen, nicht, sagen wir mal, vor 1985, bevor wir dann mit Faldo und Woosnam und Lyle und Bernard und Seve aufgelaufen sind, war es ja oft so, dass die Amerikaner in diesen Wettbewerben die 12 besten Spieler der Welt hatten oder 10 der 12 besten Spieler hatten. Das war, ist ja genau der Grund, warum Europa dazugekommen ist, nicht?
Richtig.
Aber diese Einstellung haben die immer noch. Ja?
Genau, genau.
Dass sie die 12 besten sind und was wollen die überhaupt hier? Ja? Und dann haben wir halt die Chance, durch diese akribische Arbeit und durch die Vorbereitung das hinzukriegen. Ich meine, jetzt kommt, jetzt kommen die ganzen Stimmen, die wir hören, zum Beispiel von Paul Azinger, ja, der gesagt hat, und es ist schon ironisch, dass kein Geringerer als er versucht, den Rory zurechtzuweisen, weil er irgendeinem Hooligan in Bethpage gesagt hat, er sollte die Fresse halten,
Ja.
und dann in der Pressekonferenz nach dem europäischen Sieg das F-Wort wiederholt hat. Und wir wissen alle, dass das F-Wort nicht Fresse ist, sondern France.
Ja,
Aber
natürlich.
derselbe Paul Azinger, ja, der bei seinem Alternate Chart Match mit Chip Beck gegen Seve und Ollie in Kiawah gemogelt hat,
Ja.
als er dann von Seve zur Rede gestellt wurde, hat er gelogen und hat gesagt, wir haben nicht geschummelt, wir haben den Ball nicht gewechselt. Als ihm dann später, Minuten später gesagt wurde, dass es dafür jetzt keine Strafe mehr geben kann, da hat er zugegeben, dass er gemogelt hat. Ja,
Ja.
also, und kein lügender Betrüger ist in der Lage, einen der besten Botschafter des Sports zu belehren.
Ja.
Wie hast du das wahrgenommen, was der Esinger da von sich gegeben hat?
Das ist für mich komplett rückwärtsgewandt gewesen. Also das ist tatsächlich nichts, wo ich das Gefühl habe, dass das in irgendeiner Form Bedeutung hat. Also für mich hat es keine Bedeutung. Ganz ehrlich, ich habe das gelesen und habe ad acta gelegt, weil wahrscheinlich, ja, das wird ja dann auch hochgespielt. Das wird ja auch rausgespielt. Eysinger ist kritisch, Eysinger hat 2008 gewonnen. Also ist er ja immer eine Stimme, die von den Medien abgefragt wird. Und dann wird er so ein bisschen rumpolemisiert. Ich hatte vor kurzem noch da zu dem Thema noch was gelesen. Es ist nicht wichtig, was Paul Eisinger sagt. Es interessiert mich ehrlich gesagt auch so gar nicht, weil er hat eh nichts zu sagen.
Ja.
Dann, und das sind genau solche Dinger, die dann hochkommen. Das ist aber immer in der Niederlage. Im Nachhinein ist immer irgendjemand da, der schlauer ist. Im Zweifelsfall heißt er entweder Brandel Chamblee oder Paul Eisinger. Und ja. Sorry, aber sind so für mich so Sachen, ich nehme die tatsächlich nicht ernst.
Ja, ich meine, in den USA, nicht nur beim Publikum, sondern auch bei den Experten, ist Paul Eysinger ja immer noch als einer der besten amerikanischen Ryder Cup Captains im Gespräch. Ja, was er da 2008 gemacht hat, wo er dieses Pod-System entwickelt hat, wo die Leute, die zusammen gespielt haben, zusammen gewohnt haben und alles so weiter. Das hat,
Oh, militärisches.
genau, das hat ja dann 2014 Oliver Bierhoff gesagt, er hätte das erfunden. Er hat sich das ja auch nur beim Eysinger abgeguckt. Dann die Deutschen auch Fußballweltmeister geworden. Aber ich fand das schon ziemlich schräg von dem Eysinger. Und Jim Furyk, ich meine, du hast von diese Taskforce angesprochen. Und diese Taskforce wurde ja von Furyk und Davis Love ins Leben gerufen. Und ich denke, ich meine, als das die Taskforce bekannt gegeben wurde, war das so, oh, wir werden die nächsten 20 Jahre keinen Ryder Cup mehr verloren. Wir haben jetzt diese Taskforce. Ja? Und es ist nichts passiert. Ein anderes interessantes Statement von einem ehemaligen Ryder Cupper war das von Martin Keimer, der gesagt hat, dass Lee Westwood einer der nächsten Kapitäne werden sollte. Da musste ich ja auch mit den Ohren schlackern.
Für mich unter die Übersch und in die Eysinger-Klamottenkiste. Ja, ich habe auch noch ein paar Ideen, wer Ryder Cup Captain. Ich weiß zwar nicht Martin Keimer, aber wir haben in Europa genug Leute, die das verdient haben, die das schon als Vice-Captains gemacht haben. Da gibt's jede Menge. Es wird uns nicht an Kapitänen mangeln und wir werden nicht in die Verlegenheit kommen, einen Lee Westwood irgendwie aus der Lift-Klamottenkiste zu holen, um ihn zum Kapitän zu machen. Und noch einen einzigen Satz zu Eysinger. Diese Verharmlosung dessen, was da mit McIlroy passiert ist, der Versuch, das gleichzustellen mit seinen Aussagen, zeigt einfach, dass die überhaupt nichts begriffen haben. Da geht es auch überhaupt, und der Erste, der es gesagt hat, ist McIlroy selbst. Da geht es nicht mal um ihn und um seine Frau, schlimm genug, sondern es geht um eine generelle Verrohung der Sitten, um eine generelle Verwahrlosung des Fanverhaltens bei Sportveranstaltungen. Wir haben am vergangenen Sonntag schon drüber gesprochen. Und die PGA of America hat es, jetzt rudern sie doch zurück. Sie haben es auch verharmlost, sie haben es verniedlicht, sie haben es euphemistisch abmoderiert. Da müssen ganz andere Sachen passieren. Angefangen mit Alkoholverboten. Und. Wie gesagt, Rory hat es gesagt, hat es auf Golf bezogen. Trotzdem, das ist eine generelle gesellschaftliche Entwicklung, die man mit größter Sorge beobachtet und die wir in unserem Alltag beobachten. Das gesteigerte Aggressionsverhalten der sogenannten Mitmenschen im öffentlichen Raum. Und bei solchen Veranstaltungen, egal ob die Golf oder was, da wird es dann rausgelassen, weil da darf man ja laut sein, da darf man ja Fan sein. Und dass die PGA of America da so reagiert, wie sie anfangs reagiert hat, zeigt für mich, da sind sie wie Eysinger. Die haben das Problem überhaupt nicht verstanden. Das Grundproblem daran haben die überhaupt nicht verstanden.
Ja, ich meine, es fing ja an, und du hattest es in unserem letzten Podcast gesagt, 1999 in Brookline mit dem Justin Leonard Putt durch Ollies, bevor Ollie überhaupt geputtet haben, sind sie da 7 Minuten rumgetanzt auf dem Grün, bevor Ollie die Chance hatte, das Spiel noch weiter
Ja.
zu spielen. Und da hat ja Alistair Cook von der BBC in seiner Serie Letter from America einen Artikel geschrieben, der hieß The Arrival of the Golf Hooligan. Es
Ja.
ist also nicht überraschend, 26 Jahre später, dass wir jetzt in Bethpage so einen Salat haben. Apropos
Salat.
Liftkiste, wie immer das da heißt, Poppenkiste. Wenn meiner Meinung nach überhaupt jemand von den Jungs als Kapitän in Frage käme, wäre es wahrscheinlich Sergio. Das ist meine
Ja.
persönliche Meinung. Aber wenn ich mir jetzt diese Statistiken so angucke und auch Olli nach einer phänomenalen Karriere als Ryder Cup-Spieler war, bevor er Captain wurde, zweimal Vice-Captain.
Ja,
Der ist nicht sofort da reingegangen. Da habe ich mir gedacht, boah, ja, Rosie ist vielleicht der Kandidat für 2027. Aber vielleicht wird er ja auch schon langfristig daran gedacht, jemanden wie einen Francesco Molinari zum Kapitän zu machen.
Ja,
Ja, ich
richtig.
meine,
Ja.
da wird bestimmt drüber nachgedacht. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass Luke weitermacht und dass dann und selbst Alex Noren, ja,
Genau.
der nicht nur als Vice-Captain benannt wurde, weil er die letzten zwei Turniere gewonnen hat und gut gespielt hat, sondern weil er im Anchor-Match gegen Bryson DeChambeau gewonnen hat, weil er Ryder Cup gespielt hat. Jetzt ist er ein Winning Vice Captain. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass die da diese Schiene weiterfahren und man merkt, dass die ein System haben und die Amerikaner nicht. Und bei der Bevölkerung in Amerika läuft es ja so: Solange sie irgendetwas gewinnen, ist es das World Championship und der wichtigste Event, den es gibt. Und sobald sie verlieren, das Publikum, ah, ist es sowieso nicht so wichtig. Es ist
Ja,
sowieso nur eine
genau.
Exhibition. Ja, so läuft das.
Ich habe noch einen Fakt, den wir bei den ganzen, wir sprechen über die Vice Captains, wir sprechen über das System der Vice Captaincy. Du musst Vice Captain gewesen sein, um Captain werden zu können. Wir müssen auch einen Gedanken noch einwerfen, die Ex-Kapitäne, wenn sie, selbst wenn sie nicht Vice Captains sind, und ich meine genau einen, Paul McGinley, der ist seit immer 2014 gewonnen hat in Glen Eagles und wirklich diese Tony Jacklin-Systematik des Teamführens, die Tony Jacklin ja quasi eingeführt hat, der wirklich ja derjenige war, der aus den GB und I und dann auch später Europa diesen Teamgedanken eingeführt hat in jeder Form, der die Caddies mit einbezogen hat, der den Teamraum eingeführt hat und. Paul McGinley hat das als erster wirklich perfekt umgesetzt, Olli in Medina vielleicht auch. Und seit 2014 agiert Paul McGinley hinter den Kulissen als Berater, als eine Art graue Eminenz würde ich ihn gar nicht nennen. Der ist einfach in der Sache, der arbeitet in der Sache, uneitel, unprätentiös. Der will nicht im Vordergrund stehen, dafür steht er ja dann genug im Fernsehen und kann er den Experten geben. Aber der Einfluss und die Rolle von Paul McGinley hinter den Kulissen als was auch immer, Integrator, Organisator, die darf man, glaube ich, überhaupt nicht unterschätzen. Und so einen haben die Amerikaner auch nicht.
Ja.
So.
Ja, und die Amerikaner, ich meine, vor 79, als es nur US gegen GBI war, hatten die Amerikaner ja Hagen, der war 6-mal hintereinander Captain. Ben Hogan war auch mehrfach Kapitän. Sam Snead war mehrfach Kapitän. Arnold Palmer war mehrfach Kapitän. Ja, und dann ab 79 wurde jedes Mal der Kapitän gewechselt. Außer Nicklaus hat es zweimal gemacht, aber sonst alles immer neu. Und
Ja.
Davis Love hat es auch zweimal gemacht, sorry. Und ich denke, das zeigt, dass vielleicht einige in den USA darüber nachdenken. Keegan wäre jetzt kein guter Anfangspunkt, den nochmal da reinzuschicken. Denn er konnte die Jungs ja auch, glaube ich, gar nicht motivieren. Ja? Vielleicht können sich oder vielleicht. Kennen einige den Ryder Cup Speech von Ben Hogan 1967, wo er einfach nur gesagt hat, ihr seid super, ihr seid egal, wie ich euch zusammenstelle, nicht die, die den Ball gerade ausschlagen, spielen zusammen, die den Ball in alle Richtungen schlagen, die spielen zusammen. Ihr könnt anziehen, was ihr wollt, wenn euch die Uniformen nicht gefallen. Aber let me tell you boys one thing. I don't want my name on that trophy as a losing captain. Ja, und diese Sachen vermisst Amerika halt. Ja? Selbst der Gentleman Ben, Freund von der Golfschau, war ja auch, das war ja in Brookline mit Justin Leonard, wo er Kapitän war. Aber er ist auch in den Pressekonferenzen, ja, wo er gesagt hat, I have a feeling about this. Solche Kapitäne, die schaffen es in den USA nicht mehr, wie Mickelson den Tom Watson 2014 runtergefahren hat in der Pressekonferenz. Muss man sich mal vorstellen. Ja? Also ich sehe da große Probleme für die Amerikaner. Ich hoffe, die nehmen es weiterhin ernst, denn so wie es aussieht, haben sie in 2 Jahren, wer weiß, wer da spielt. Aber trotzdem, es ist halt diese Emotionalität und diese Wichtigkeit, die es für die Europäer hat und für die Amerikaner, sobald sie verlieren, überhaupt nicht mehr hat. Ja, aber zum Glück, hast du Cameron Young gesehen nach dem Ryder Cup? Er hat gesagt, wie er da nach seinem Einzel zugeguckt hat, das war die beste Zeit, die er je auf dem Golfplatz gehabt hat, und er will das auch wieder erleben. Vielleicht kommt ja dann eine Welle von jüngeren Spielern, die da nicht wie die Primadonnas rumlaufen und ihren Boys Club weiterführen, dass das wieder interessant wird. Die Single, ja, lass uns kurz über die Singles sprechen am Sonntag. Ludwig Åberg, der Einzige, der sein Einzel gewinnen konnte.
Ja.
Also ich habe ja eine Show gemacht mit David Ogren, der ja selbst im K-Club für die Amerikaner und Vice-Captain war. Haben wir die Singles gepickt. Und bei mir war dieses Åberg-Match ein sicherer Punkt für die Amis. Einer von zwei sicheren Punkten für die Amis. Und er hat Patrick Cantlay, einen phänomenalen einzelnen Matchplayer, fertig gemacht als einziger Europäer. Wie urintreibend war dieser Abend für dich?
Ich war trocken. Und vor allen Dingen war ich völlig fertig. Ich war völlig fertig. Ich habe tatsächlich irgendwann versucht abzuschalten, also mental, weil es hat mich dermaßen aufgeregt, dass die das Ding nicht rund kriegen. Dass diese vermaledeiten 2 Punkte nicht kommen wollen. Und die Stars reihenweise auf dem 18. Grün ihr Match verlieren. Und das für mich war das, für mich war das sehr schwierig. Es war ein sehr schwieriger Sonntagabend.
War es. Ich bin auch, ich kann, also es war irgendwie bizarr, muss ich
Ja,
sagen.
war es. Aber im Nachhinein glaube ich einfach, der Vorsprung war zu groß.
Ja.
Die Spannung war, also ich sag mal nicht die Spannung, spannend war es, sondern dieses Thema Körperspannung, Anspannung, Energie, Dynamik. Du gehst da raus und sagst, boah, wir müssen jetzt einen reißen. Und
Ja.
du dich und du bist ja, du bist gepumpt. Mussten die nicht mehr. Das war das große Problem. Die sind rausgegangen und haben gedacht, und das selbst das, und das will ich gar nicht als Überheblichkeit abtun, nach den 2 Tagen vorher, die unfassbar energieraubend waren, auch mit dem natürlich, was aus dem Publikum kam. Die gingen ja nun wirklich auch mental schon auf dem Zahnfleisch. Dann ist es wahrscheinlich auch entschuldbar, dass du rausgehst und denkst, ach komm, 2 Punkte. Irgendeiner wird die schon machen. Muss ja nicht unbedingt ich sein, ich hab ja schon oder so. Also diese Attitude, die ist nicht toll, aber die ist wahrscheinlich erklärbar, vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch der Dinge, die da auf die Spieler eingeprasselt sind. Und dann kriegst du so ein Ding, auf einmal kriegst du es nicht mehr gerissen. Das ist dieses berühmte Momentum. Da kann man sehr viel drüber schreiben. Bestes Beispiel ist Matt Fitzpatrick. Der hat Bryson mit 5-0 auf dem Haken. Der hat auch gedacht, wow, ich bin der Größte. Also, wie gesagt, ich will ihm nichts unterstellen, aber hier brauche ich, das verwalte ich jetzt. Ich bin ja sowieso, mein Spitzname ist der Buchhalter. Ich verwalte das jetzt, und dann gehe ich als Held, der Bryson DeChambeau erzaubert hat, hier Pustekuchen. Und so ist das, das summiert sich, und auf einmal stehst du da und denkst dir, was passiert denn jetzt mit mir? Und da kriegst du den Schalter nicht mehr umgelegt. Thanks God, Shane Lowry, for Shane Lowry.
Ja, wirklich. Ich meine, nicht, man denkt, oh boah, wann kommt denn endlich der Punkt? Und dann eine Weile sah es ja da also ziemlich komfortabel aus, muss ich sagen, nicht? Und dann auf einmal, und da muss man auch vor den Amis den Hut ziehen, ja? Und dann hat auch das Publikum mitgemacht. Dann haben sie, anstatt die anderen Spieler den Gegner zu beleidigen, haben sie ihre eigenen Spieler angefeuert, so wie es sein soll,
Sein
nicht?
soll, aber
Und
das funktioniert sich auch, ja.
dann hat vielleicht am Ende doch der Sport gewonnen, Long Island hat vielleicht nicht gewonnen, New York hat vielleicht nicht gewonnen, Bethpage Black hat wahrscheinlich auch nicht gewonnen. Leute
Natürlich.
laufen rum und
Das
denken,
leider, ja.
hey, der spielt sich ja genauso einfach wie auf dem Simulator, ne? Und so weiter. Da werden wir auch noch was zu sagen haben in den nächsten Folgen, und werden auch noch ein paar andere Geschichten besprechen, über die Golfszene in New York. Wir haben nächste Woche einen Long Islander, PGA Pro. Clubbuilder, Freund, der vor Ort war, Alan Renz, auch Director of Teaching in dem Chelsea Piers Sport-Golf-Komplex in Manhattan. Der wird uns seine Eindrücke mitgeben. Die Sky-Übertragung wollen wir auch noch ganz kurz anreißen. Wie erwartet, das kriegt man halt, wenn man Leute haben, die nicht Golf kommentieren können, sage ich mal. Aber der Herbert Fritzenwenger hat, der ja auch ein All-Star ist hier, hat einen guten Ansatz gemacht. Er konnte es nicht verstehen, wie oft diese unnötigen und zu den unpassendsten Momenten diese Reklamen reingeschaltet wurden auf einem Pay-Sender. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe den Florian Bauer nicht danach gefragt, aber ich denke, die deutsche Regie schaltet dann schon ihre Sachen rein, wann sie wollen. Anscheinend von jemandem, der nicht sieht, wie wichtig gerade der Moment ist, mitten im Berg von einem Abschlag.
Kann ich nicht beurteilen. Normalerweise ist ja die amerikanischen Werbepausen sind dann auch die deutschen Werbepausen. Das Bild, das World Feed,
Feed, ja.
weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich fand es teilweise auch unpassend und denke nach dem Motto, hä, warum jetzt ausgerechnet? Okay, wird dann nachgeliefert, willst du in dem Augenblick aber auch nicht, du willst schon live dabei bleiben. Aber das ist ja ein generelles Thema. Das ist ja nicht nur bei Sky, das ist ja auch bei den amerikanischen Übertragungen. Die Wogen der Empörung schlagen seit was weiß ich, seit 2, 3 Jahren hoch, dass zu viel Werbung ist, dass an falschen Stellen unterbrochen wird. Die Sender kriegen richtig ihr Fett weg diesbezüglich. Die Kommerzialisierung wird angeprangert. Auf der anderen Seite, ja, irgendjemand muss die Show ja auch bezahlen. Das ist schwierig. Es gibt halt einfach, du musst einen richtig guten Regisseur haben, der genau weiß, was da vor sich geht bei der Veranstaltung auf dem Platz, der selber das einschätzen kann und der dieses Fingerspitzengefühl hat, das zu machen. Ich kenne das aus bestimmten Fernseh-Connections. Da gibt es halt einfach richtige Regie-Koryphäen, die wissen genau, die können so ein Spiel lesen. Ja, die wissen genau, da passiert jetzt nichts, da kann ich mal eine Werbung reinschalten. Denen passiert sowas nicht, aber auch da sind wir wieder an dem Punkt, ja, wir werden in der Breite flacher.
So wie der große Golfregisseur Frank Cercanian, den vielleicht wieder nicht kennen, oder die ihn kennen, kennen ihn vielleicht nur auf Tin Cup, wo er auch den Regisseur gespielt hat und irgendwann mal sagt, als Kevin Costner da einen Ball nach dem anderen ins Wasser gehauen hat, somebody tell this clown he can drop the ball. mich hat es ein bisschen angefressen, weil es halt ein Pay-TV-Sender ist und nicht in den USA, wo es ja im Free-TV läuft. Da muss
Ja,
man
ich schon.
mit dieser Werbung rechnen, aber hier ist das, glaube ich, nicht notwendig. Es wäre kein guter Radio-Golf-Show-Rap, wenn wir nicht über die spektakuläre Barrechnung des europäischen Teams sprechen. Und soweit ich weiß, geht es dann nur um die Spieler, die Caddies, die Vice Captains, die Captains und die Wives and Girlfriends, die Wags. Die hatten, und ich weiß nicht, was sind das, 30 Leute, irgendwie sowas in der Gegend, die hatten eine Bar Bill am Sonntagabend von 264.000 Euro. 240 Flaschen Moët.
Ja.
240 Flaschen Moët für 24 Leute oder was weiß ich. Mal
Ah,
vorstellen.
Moment, Moment, Moment. Da muss man Fairness und der guten Ordnung halber natürlich sagen, wenn du dir die Bilder anguckst nach dem Sieg, ich sage mal, 90% dieser 200, wie viel, 240 Flaschen sind ja durch die Luft gespritzt und auf dem
Sind sie?
Rasen oder in Rory McIlroys Hemd gelaufen. Also das haben die glücklicherweise nicht alles, ich benutze den Begriff, gesoffen, sondern das ist ja nun wirklich, dazu kann man stehen, wie man will, ob das sein muss, dass man das so raushaut, selbst in einem solchen Augenblick, lasse ich mal dahingestellt sein. Die Rechnung ist schon.
Ja, ich meine, es gab nebenbei gab es auch noch 20.000 Euro Wodka,
Ja.
Belvedere, das sind nicht zwei Flaschen.
Nee.
Dann gab es 25 Flaschen Hennessy,
Ja.
Limited Edition. Eine von denen kostet 14.000 Pfund für eine Flasche.
Ja. Weißt du was? Lass mir doch einfach sagen, well
Well,
deserved.
absolutely well deserved.
Aber ja, natürlich, aber das ist ja im Überschwang, geht es dann halt richtig zur Sache. Und was sollen Sie von mir aus noch ein Commercial dazuschalten, wenn die Europäer dann noch eine Flasche aufmachen können, weil sie gewonnen haben, dann soll es mir recht sein.
Bin ich auch auf jeden Fall dafür. Und dann können die Fans ja auch mittrinken. Und die haben ja auch, Justin Rose hat die Champagnerflaschen verteilt an die Crowd. War schon super. So, auf jeden Fall, nach dem Ryder Cup ist vor dem Ryder Cup. Ich denke, wir werden in 2027 viele interessante neue Spieler im Gespräch haben. Offensichtlich ist Marco Pentsch und Matti Schmidt. Ja, ich weiß nicht, Justin Rose sind ja einige, die etwas älter werden jetzt. Aber weil halt Westwood, Garcia, Stenson und Poulter abgewandert sind, finde ich, ist diese Transition, wo die Alten rausgefiltert wurden, viel besser verlaufen für die Europäer als es sonst gelaufen wäre, nicht? Lieber Michael, ich wünsche dir viel Spaß in Schottland. Give my
Dankeschön.
regards to the country I love and the
Ich
golf
werde
courses
mit
I love.
Amy tanzen, mit Storm Amy tanzen hier.
And to the Scottish people. Lieber Michael, wir sind die, auf die wir warten.
Danke, Frank. Dem ist
Das
nichts zu
war's.
tun.
Na, letztes Wort, bitte.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Nein. Letztes Wort.
Ja.
To the
To the
Linksland.
Linksland, das war's, meine Damen und Herren. Ui.
Was? Was?